Herzlich willkommen zum Biepel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Johannes vom Ministerium für Brettspielspaß. Mein heutiger Gast ist ein Urgestein der deutschen Brettspielszene. Seine Spiele sind so biepelgrün wie seine Haare und der Anfangsbuchstabe seines Vor- und Nachnamens bilden eine Alliteration. Fast hätte ich jetzt F-Literation gesagt. Die Rede ist natürlich von Friedemann Friese. Hallo Friedemann.
Hallo.
Friedemann, ich möchte natürlich mehr mit dir als über dich sprechen, aber lass mich kurz doch ein paar Fakten als Überleitung präsentieren. Du wurdest 1970 in Stadthagen geboren, heute lebst du aber in Bremen. Mit nur 22 Jahren hast du 1992 dein erstes Spiel Wucherer im Eigenverlag herausgebracht. Warum am Eigenverlag und nicht bei einem der Verlage, die es damals schon gab?
Das habe ich mich auch oft gefragt, aber ich glaube, das hatte einfach was damit zu tun, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und dass ich halt dieses Spiel fertig hatte und überhaupt keine Lust hatte, mich in dieses Prozedere zu werfen, dass dann ein Spiel mehrere Jahre bei Verlagen liegt, um dann irgendwann rauszukommen. Und ich hatte 91 meinen Messebesuch in Essen und habe gesehen, dass andere das auch so machen und habe gedacht, ja, dann müsste, wenn andere das können, dann kann ich das irgendwie wahrscheinlich auch. Und es ist jetzt sieht nicht so schwierig aus. Und dann habe ich es gemacht. Einfach aus der Ungeduld raus, glaube ich, ja.
Und das hat dann von Anfang an geklappt? Also kannst du seit Anfang an von deinem Verlag leben oder war das ein steigender
Prozess? Das heißt, geklappt. Jetzt ist die Frage, was klappen bedeutet. Ich finde, da werden zwei Sachen gemischt. Es hat von Anfang an geklappt. So, ich habe mein Publikum erreicht, aber ich habe nicht davon leben können, was aber auch nicht das Ziel war. Es war von vornherein ein Hobby. Das ist so, ich wollte auch gar nicht etwas schaffen, wovon ich leben kann. Natürlich der Traum, sowas, ne, wenn man sowas macht, dann hat man immer natürlich eine Vision, dass was passieren könnte. Aber grundsätzlich war ich total glücklich, dass ich die erste Auflage innerhalb von ja dem 92er Jahr bis Weihnachten verkauft hatte. Und ich hatte auch noch andere Spiele gemacht, von denen heute keiner mehr redet, die kann man irgendwie in Datenbanken nachlesen, die habe ich überhaupt nicht verkauft, also von daher, aber geklappt hat es insoweit, dass ich so viel Erfolg hatte, dass ich dran geblieben bin.
Du bist jetzt den Großteil deines Lebens tief in der Spieleszene drin, wie ging es bei dir denn spielerisch überhaupt los, also was war vor 1992?
Ja, auch in der Familie wurde schon gespielt und es gab dann eben auch durchaus auch mal, wir hatten auch so ein Go und Gobang und ein Mahjong, also was Asiatisches in der Spielesammlung stehen und aber ich habe dann auch Dampfrost kennengelernt, was ich toll fand und war dann auch mal bei meinem Onkel, Tante und entsprechend Cousins und Cousinen in Göttingen und da haben wir auch viel gespielt und da gab es dann ja auch Kontakt zu einem erstmal so zu Spielideen in Göttingen und dazu auch zu anderen Spielen. Also ich glaube auch schon, dass ich damals auch schon Kontakt zu Wittig-Spielen hatte in der Rolle, also Edition Perlhuhn oder sowas, was ja aus Göttingen kommt. Darüber habe ich halt auf jeden Fall so verschiedene Formen von Spielen schon kennengelernt, ja, und dann weitergespielt und irgendwann kam halt auch der Moment dann mal ja mit der Spielerei in Bremen in einen Laden zu gehen, der wirklich auch andere Spiele führt, vorher immer irgendwie in den Kaufhäusern gesucht, was man so finden könnte und da war natürlich dann plötzlich eine ganz neue Welt für mich aufgebrochen. Man muss sich das natürlich vorstellen, ohne Handy und ohne Internet und ohne alles in der Zeit, also das heißt, Recherche gab's in dem Sinne ja gar nicht für mich, sondern die Recherche bestand darin, in Läden zu gehen und zu gucken, was haben die.
Wie ist das heute? Also man hört von anderen deutschen Spieleautoren manchmal, dass sie eigentlich nur noch Entwickler sind und selbst nicht mehr spielen. Bist du noch Spieler?
Das ist interessant. Tja, ich habe mich das auch oft gefragt, wie das ist. Also natürlich entwickle ich und spiele am liebsten natürlich die Sachen, die ich selber in der Mache habe. Auf der anderen Seite komme ich schon dazu, im Jahr ungefähr 300 neue Spiele zu spielen. Aber ich komme halt nicht dazu, Spiele intensiv zu spielen, die nicht von mir sind. Also von daher, das, was ich intensiv spiele, ist das, was ich selber mache. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht so ein großer Fan von diesen großen, ausgereiften Spielen, die ich vielleicht sogar auch selber machen würde. Naja, ganz so groß mache ich auch nicht, aber da brauche ich gar nicht mich gerade dran zu setzen, weil dafür habe ich gar keine Zeit, dafür habe ich auch gar keine Muße, mich jetzt in irgendwas so richtig wild rein zu vertiefen. Das schaffe ich einfach nicht.
Das heißt eher Familienspieler und Kennerspielniveau dann.
Ja, genau, also so und auch, ja, mich freut es halt, wenn es neue Mechanismen gibt. Und inzwischen ist es halt auch so, ich habe jetzt so viele Spiele gespielt und wenn ich dann was aufbaue und da steht am Anfang drin, ja, dann kriegt jeder noch seine Objectives, also seine Ziele und dann gibt es irgendeinen Mechanismus, wo irgendwie Ressourcen von A nach B umgetauscht werden. Und dann gibt es noch eine Endwertung, wo ich denke, ja, diese Struktur habe ich schon so oft gesehen. Da ist mir das auch das Thema dann auch egal. Das ist einfach eine Struktur, die kann ich nicht mehr. Also da bin ich einfach bin ich raus. Und ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen allergisch, wenn ich gleich von vornherein irgendwie, ja, nimm dir zwei Ziele und such dir eins aus, denke ich schon so, oh, das kenne ich schon, das habe ich schon 3000 Mal gesehen. Da ist ein Spiel, das nicht so, oft ist es so, dass ein Spiel, das ohne das nicht so super funktionieren würde und es wird dann noch mit dieser Methode dafür gesorgt, dass es so eine Form von Wiederspielbarkeit erreicht, die ich aber gar nicht suche. Sondern ich will einen neuen Mechanismus, ich will irgendwas, was sehen, was vorher noch nicht gemacht wurde.
Das führt mich dann zu einer Anschlussfrage, die ich persönlich auch interessant finde. Was sind denn deine Lieblingsspiele, die du nicht selbst entwickelt hast?
Das ist schwierig. Hatte jetzt letztens auch mal so eine Frage nach irgendwelchen Spielen, die ich übrig behalten sollte. Und es ist so schwierig. Also ich habe durchaus, ich bin ein Fan von dieser ganzen Eurorails Empire Builder Reihe, der Malen auf dem Plan Eisenbahn. Dann bin ich durchaus auch ein Fan von Deckbauspielen, wobei ich Dominion selber gar nicht so großartig finde. Da finde ich Heart of Ground besser. Schwierig, also deswegen habe ich auch Freitag gemacht, weil ich irgendwie da mit dem Deckspiel, weil bei Dominion fand ich es halt ein bisschen schade. In der ersten Version später ändert sich das bestimmt, aber soweit bin ich nicht gekommen. Das ist nicht, dass man ja nicht so besonders arg viel miteinander zu tun hat. Deswegen habe ich dann auch Freitag gemacht und gesagt, na gut, ich meine, Deckbau scheint als Solo-System gut zu funktionieren. Aber, aber ich mag auch so ganz stumpfe Rennspiele wie Ave Caesar oder Papua oder sonst was gerne. Das muss halt. Aber eigentlich bin ich immer begeistert, wenn ich irgendwas Neues sehe, wo ich mich dann noch mal ein bisschen reinfallen lassen kann. Und mit Freunden, Familie und so spielen wir auch gerne Codenames und Crossclues. Also in die Richtung geht's dann auch mal.
Dann stelle ich noch eine Frage, die man eigentlich stellen darf. Was sind denn deine liebsten eigenen Kinder?
Ja, das ist ganz einfach, das, was ich gerade aktuell entwickle. Das ist so, das umschifft die Frage ein bisschen, aber es ist auch ganz klar, dass ich habe natürlich schon festgestellt, dass gewisse Spiele, die ich auch toll fand in der Entwicklung, die dann, wo dann auch der Erfolg oder Misserfolg mich dann das Spiel mehr mögen oder weniger mögen lässt. Das heißt, es ist schon interessant, dass sozusagen dann die Außenwahrnehmung durchaus das auch beeinflusst, ohne Frage. Weil es gibt natürlich Spiele wie Funkenschlag oder sowas, was ich dann einfach denke, ja, das kann ich halt jedem zeigen, das finden alle toll und dann brauche ich mit anderen Sachen gar nicht daherzukommen, wo die Leute schon vorne gucken und so. Da gibt's halt so ein paar, was weiß ich, auch wenn jemand mich fragt, ja, was weiß ich, wir wollen was verschenken, dann nehme ich auch nicht jedes, was ich hier liegen habe, sondern nehme halt die Sachen, von denen ich weiß, dass sie einfach besser ankommen.
Genau, Funkenschlag hast du jetzt gerade angesprochen. Der Titel ist ja von 2004, beziehungsweise es gab 2001 noch eine Vorversion, wo man gemalt hat, habe ich gelesen. Das ist doch dein erfolgreichster Titel.
Ja.
Man könnte sagen, moderner Klassiker. Wie wichtig sind denn solche Titel als Eckpfeiler im Verlag?
Es ist extrem wichtig, weil wir hatten ja ganz am Anfang schon die Frage des Davonlebens. Und ich kann seit 2002 davon leben, also nach 10 Jahren. Das fing mit Fische, Flotten, Frikadellen an und dann kam aber auch eben 2004 relativ schnell Funkenschlag dahinter und Finstere Flure war auch durchaus kommerziell sehr erfolgreich. Das hat dann dazu geführt, dass ich schon ein gutes Polster habe. Also der Erfolg von Funkenschlag hat dazu geführt, dass ich dann die letzten, 10, 15 Jahre zumindest wusste, wo das Geld herkommt. Und ich nebenbei dann einfach das machen konnte, was ich wollte. Also wenn ich jetzt denke ans letzte Jahr mit so einem Flipper-Ding mit Freaky Frogs und nur einem FTW-kleinen Kartenspiel und nur einer Neuauflage von Schwarzen Freitag, davon könnte ich nicht leben, wenn ich das nur machen würde. Aber andere Jahrgänge, ja, was weiß ich, Fabelsaft hat dann auch noch beigetragen und dann hat auch durchaus natürlich auch Fauna dazu beigetragen, das ja nicht bei mir verlegt ist, das aber auch sehr erfolgreich ist.
Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Titel genannt und du hast auch schon viele Titel entwickelt. Hast du noch einen Überblick darüber, wie viele das insgesamt sind?
Ja, das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit häufiger gestellt wurde und ich häufiger auch da einfach ein bisschen ratlos bin, weil, wie gesagt, ist jetzt sozusagen das Black Friday und der Schwarze Freitag sind das zwei verschiedene Spiele, weil ich das nur überarbeitet habe. Da würde ich sagen, nicht wirklich verschieden. Aber ist jetzt Funkenschlag erste Funken anders als Funkenschlag? Würde ich sagen, ja, schon. Deswegen fällt mir das so unglaublich schwer zu zählen. Ich bin immer so bei 60, 70 Titeln. Wenn man jetzt irgendwie einschlägige Datenbanken, Boardgame Geek oder sowas anguckt, habe ich natürlich über 100 Einträge, aber da sind dann ja auch Sachen drin, die ich vielleicht auch nur Print and Play veröffentlicht habe oder eben auch Erweiterungen. Und Funkenschlag zählt ja mit 15, 16, ich weiß gar nicht, 17 Erweiterungen inzwischen auch. Na, also da kann ich ja alleine schon mit 20 Namen wuchern irgendwie, da einfach hinzugehen und zu sagen, ja, das. Deswegen ist es wirklich, wirklich schwierig. Also ich weiß, dass andere Menschen anders zählen und damit auf andere Zahlen kommen. Ich würde mal sagen, da gibt es einfach keinen wirklichen, wirklich richtig und falsch.
Ja, Worst Case ist die richtige Antwort natürlich 42. Ich habe übrigens in Vorbereitung 55 gezählt bei Wikipedia, aber das ist natürlich eine Zählweise, die
ne, sowieso eine FF-Zahl, das geht.
Das war intendiert. Ja. Ich versuche den Gästen natürlich auch immer eine Freude zu machen hier im Podcast. Was sind denn für dich die größten Entwicklungen in der Spieleszene in den letzten 10 Jahren? Du hast ja sehr viel mehr Einblick, als wir das haben.
In den letzten 10 Jahren? Oh, es ist, wenn man über 30 Jahre dabei ist, dann muss man so gucken, was wann, wie, wo war. Aber ich glaube schon, dass die Etablierung des kooperativen Spiels in der Spieleszene in den letzten 10 Jahren passiert ist. Also der Hajo Bücken hat ja irgendwann angefangen, auch kooperative Spiele nicht nur für Kinder zu machen. Und das hat, also im Prinzip hat er das jetzt leider nicht mehr erlebt, dass das sozusagen diesen Mega-Durchbruch gegeben hat. Ich würde natürlich Mega-Entwicklung kritisch, natürlich, aber dass viele Spiele eben über diese ganzen Crowdfunding-Geschichten einfach so unglaublich teuer und unglaublich viel werden und ich natürlich als Mensch, der den Mechanismus schätzt, da manchmal Fragen vorstehe und sage, ja, jetzt sind es 99% der Sachen, die mich nicht interessieren und wo ist da unten irgendwo noch der neue Mechanismus drin und oft finde ich ihn nicht. Also von daher ist es so, wo wir gerade drin sind, ist eine Welle von Stichspielen. Da mache ich jetzt mit Fischen keine Ausnahme dieses Jahr. Also das ist, ob die jetzt schon wieder abebbt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die Japaner haben unendlich viele Stichspiele gemacht. Ich war dieses Jahr ja auch bei eingeladen, glücklicherweise mal da und habe natürlich auch jede Menge dort kennengelernt und habe gesehen, da gibt's einen immensen. Und ich weiß nicht genau, wo dieser Begriff Wohlfühlspiel uns hinführt. Aber der ist natürlich auch thematisch drin, also der ist mit Dorfromantik ganz klar auch mal gesetzt worden, aber dann auch mit Mice Wind und Gentle Rain. Da geht's auch um diese Wohlfühlgeschichte, also Mice Wind, wo man gar nicht verlieren kann, wo man einfach nur spielt, um sozusagen irgendwie weiterzukommen. Und Gentle Rain, da ist der erste Absatz, ja, mach dir einen Tee, setz dich hin, mach dir gute Musik an und dann spiel dieses Spiel, das sozusagen klar ist. Dieses Spiel soll ich gefälligst in einer entspannten Atmosphäre spielen. Das ist so ein bisschen für mich wie Mandalas ausmalen. Ich bin nicht so der das sucht. Sagen wir es mal so. Also ich habe Mice Wind relativ weit gespielt und bin auch zufrieden, dass ich es gemacht habe. Kann auch verstehen, dass es geil ist und dass das interessant ist, sich da reinzufuchsen. Aber es ist nicht das, ich werde jetzt nicht weiter nach Coziness im Spiel suchen.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Das ist das, was deine Spiele bisher ausgezeichnet hat. Das ist ja doch schon ein bisschen kompetitiver gewesen in letzter Zeit. Die letztere Entwicklung könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mit der starken Solospielentwicklung zusammenhängt. Und es gibt ja sehr, sehr viele Solospiele mittlerweile. Ja. Das fördert natürlich auch solche Spiele, die so einen gewissen Wohlfühlfaktor mit sich bringen. Wobei natürlich nicht alle Solospiele auf Wohlfühlfaktor ausgerichtet sind.
Ja, bei Solospielen bin ich ganz froh, dass ich am Anfang mit dabei war und deswegen mit Freitag auch, wir sind knapp bei 200.000 verkauften Spielen, also von daher. Da war ich glücklicherweise genau in der richtigen Zeit am Trend dabei, das ist ganz schön. Fühlt sich gut an.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, also kann man nicht anders sagen. Kommen wir mal kurz zum Hauptthema des Talks, die diesjährige Messe. Die BesucherInnen können euch in diesem Jahr wieder am Stand 3G511 besuchen, also zum Mitschreiben Halle 3, Reihe G, Spalte 1, Stand 1. Wie konnte das eigentlich passieren, dass ihr nicht in Reihe F, Spalte 2 seid?
Ach, ja, wie das passiert? Nein, also ich glaube, dass die Messe schon sich orientieren muss und sortieren muss. Und wir sind da und wir sind froh, dass wir in Halle 3 bleiben konnten und nicht wie andere woanders landen konnten. Und dass diese Urgestein-Geschichte an der Stelle zählt, dass man halt weiß, dass wir als, also wie gesagt, ich bin ja seit 1992 bis auf, ich glaube, ein Jahr, aber das war natürlich pandemiebedingt. Das eine Jahr sowieso nicht, wo keiner konnte, und das andere Jahr war ich dann auch nicht da, weil ich noch nicht wollte. Also sonst war ich aber ja die ganze Zeit immer da. Und dann hat man natürlich so ein gewisses Gewohnheitsrecht, da auch mit sein zu dürfen. Ja, da sind wir dieses Jahr und da waren wir letztes Jahr und in der Nähe waren wir auch vorher. Und ja, letztes Jahr haben sie ja noch mal einmal wild rumgemuddelt und deswegen sind wir ein bisschen gerutscht.
Ja. Genau, das neue Hallenkonzept. Hat dir das als Verlag jetzt gut gefallen? Also die thematische Zuordnung, oder war das was, wo du gesagt hast, es war eigentlich egal?
Es war eigentlich egal. Naja, es ist immer so, dass die Leute ja, wie gesagt, diese Urgestein-Geschichte, ich meine, die Leute, die mich kennen und über Jahre meinen Stand besuchen, die besuchen den auch weiter, die würden den auch in einer anderen Halle finden. Aber es ist schon schön, da zu sein, weil es eine der Eingangshallen ist. Und das Konzept, ja, ach, ich meine, was willst du? Die Messe muss halt darauf reagieren, dass dann plötzlich gewisse Verlage dann doch mehrere Standorte wollen oder wieder nur einen Standort haben wollen oder sich gewisse Verlage gegenseitig aufgekauft haben oder wieder voneinander abgespalten haben. Und dadurch ändert sich natürlich ständig was. Und manche Verlage werden größer, manche gehen wieder zurück auf einen kleineren Stand und auch das passiert. Und ja, ich bin immer froh, dass das alles so gut klappt und dass ich auf der Messe auch dann sage, ja, okay, ich finde es gut, dass jetzt hier sind jetzt die ganzen Asiaten beieinander und hier sind jetzt die ganzen so und so. Und da ist die Riesenhalle mit den Fantasy-Geschichten, durch die ich auch durchgehe, wo ich aber jetzt im Allgemeinen eher nicht ein Eurogame suche. Ne? Und von daher, das finde ich schon ganz gut. Und ich meine, ehrlich gesagt, so ein riesen Asmodee-Stand interessiert mich persönlich als Mensch, der auf der Messe ist, nicht, weil die Sachen, wenn die mich interessieren, die kann ich nach der Messe auch kriegen. Dann muss ich jetzt nicht auf der Messe irgendwie, da gibt's keine kleine Auflage, wo es spannend ist, nochmal ranzukommen. Und dass, wenn die irgendwie, wenn ich die gut umgehen kann, dann bin ich auch ganz froh. Na, die haben ihre Berechtigung für die Leute, die die Sachen eben noch nicht kennen und kennenlernen wollen.
Ja, wobei gehen ja in Halle 3 letztes Jahr tatsächlich eher schwierig war, zumindest an einigen Tagen, weil es so voll war in Halle 3 durch das neue Hallenkonzept.
Genau, in der Ermangelung dessen, dass wir es wussten, hatten wir ja auch gegenüber, ich glaube, es war DLP, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber wir hatten auf jeden Fall eigentlich genau gegen zwei genau Verkaufstresen fast genau gegenüber und dadurch hatten wir da eine echt doofe Stausituation. Deswegen haben wir unseren Verkaufstresen jetzt in den Seitengang gelegt, damit sich im Hauptgang das nicht mehr so staut. Und ich glaube, das wurde schon, also da haben wir reagiert, weil wir gesehen haben, das ist einfach blöd.
Ja, DLP hatte ja auch viele Spieltische da im letzten Jahr, die auch alle sehr besetzt waren. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch Spieltische da, oder?
Ja, wir haben immer Spieltische da. Also doch, das, also diese Idee dieser Messe, die von Anfang an ja, also ich bin ja nicht von Anfang an dabei gewesen, ich war ja nicht in der Volkshochschule in Essen dabei, aber diese Idee, dass das Spieletage sind, wo man sich zum Spiele trifft, das finde ich nach wie vor gut. Ich finde es auch gut, dass es inzwischen sogar auch Tische gibt, die nicht mehr zu Verlagen gehören. Also zwischendurch gab es ja nur, ganz früher gab es eben wirklich reine Spielflächen, wo man dann auch eben sein Butterbrot auspacken konnte oder eben aber auch, und früher haben wir auch viel mehr Spiele verliehen, weil die Leute dann woanders hingegangen sind, das gespielt haben und das war für uns Kleinen natürlich auch super, weil wir ja gar nicht so viel Standfläche zur Verfügung stellen können und mit der Standfläche auch gleichzeitig mehr Erklärer man braucht und so weiter. Das nimmt ja dann irgendwann Kosten an, die man gar nicht mehr aufnehmen kann. Also. Und von daher war das gut. Aber ich finde es jetzt inzwischen auch gut, dass es wirklich auch manchmal wirklich noch so ein paar Flächen gibt. Ob es dieses Jahr wieder so ist, weiß ich nicht. Aber ich begrüße das immer, wenn es ein bisschen Gemeinschaftsflächen gibt.
Ja, nach meinem Kenntnisstand wird es so sein. Und im nächsten Jahr plant die Messe sich ja tatsächlich sogar ein bisschen zu vergrößern noch. Im letzten Jahr hast du den Klickenabend, wenn du dich erinnerst, ein Interview auf der Messe gegeben. Und da hat Andreas angemerkt, dass das Schöne bei euch sei, dass es immer große Spiele, kleine Spiele, aber auch Produktpflege gäbe. Das ist auch dieses Jahr wieder der Fall, oder?
Also, das ist eine, ja, also jemand hat mich mal gefragt, was ich denn eigentlich so mache. Und die haben gesagt, ja, ich mache meistens ein großes Spiel, ein kleines Spiel und eine Erweiterung. In dem Sinne ist es ziemlich genau das, was passiert. Also dieses Jahr gibt es, also mit Freie Fahrt US ist das fast auch schon Produktpflege, weil es Freie Fahrt die Europa-Version mal in US zieht. Und wir haben zu Recht auch viel Kritik für Freie Fahrt gekriegt, was die Übersichtlichkeit des Plans angeht. Also das Spiel selber wurde nie wirklich kritisiert als, also klar gibt es immer welche, aber so im Großen und Ganzen nicht, sondern nur, dass die Übersichtlichkeit, und für die Amerikaner war es scheinbar die Hölle, da sie ja nicht mal, das nicht mal ihr Kontinent ist, die Städte zu finden und dann wer weiß schon, wo Lviv ist und so. Also und Odessa weiß inzwischen natürlich über diese Kriegssituation auch in Deutschland jeder, aber das, man muss ja nicht extra irgendwie Konfliktsituationen haben, um zu wissen, wo welche Städte sind. Also da haben auch europäische Spieler Schwierigkeiten gehabt. Und deswegen mussten wir diese, was heißt mussten, wollten wir diese US-Version machen, die jetzt mit einer Farbkodierung das Städtesuchen viel leichter macht. Und das erstmal als Produktpflege, dann Fischen mit kleinem kleinen Stichspiel, mit einem Deckbuilding-Aspekt drin, das ganz froh bin, das ist jetzt auch schon gestern vom Band gelaufen, das heißt, es wird sicher da sein, Freifahrt US ist auch schon vom Band gelaufen, und dann gibt's dieses Jahr 20 Jahre Funkenschlag Edition, Funkenschlag Outpost, was einfach eine eine Reminiszenz an Outpost ist, weil Outpost ist eins der Spiele, was ich früh kennengelernt habe und was ich für seine Energie, die es hat, über dieses Engine-Building sehr schätze, und was mich mehrfach inspiriert hat und eben auch zu Funkenschlag inspiriert hat und auch zu Friesematenten und zu anderen Wirtschaftsspielen auch. Ich glaube, Falsche 50er ist auch darüber entstanden, dass ich Outpost kennengelernt habe. Und da wollte ich dann mal ein bisschen zeigen, dass wo das herkommt, und habe dann auch Kontakt zu dem Autor aufnehmen können. Das war ein bisschen langwierig, weil der scheinbar irgendwie mehr oder minder untergetaucht ist. Aber der fand es dann auch gut, und dann konnten wir das machen. Und dann gibt's sogar noch ein kleines Goodie-Ding, wo man ein Ablagetableau für Funkenschlag, für die Kraftwerke, weil ich bei Funkenschlag Outpost das gemacht habe und festgestellt habe, wie praktisch das ist für Funkenschlag, dass man eine Leiste hat, wo man sein Häuschen draufstellt, dass man einfach nur auf die Leiste gucken muss und dann seine Häuser zählen kann, weil man einfach sieht, wie viel fehlen. Und da steht die Nummer genau drunter, wie viel man auf dem Plan hat. Von daher ist das ist über die Jahre nach 20 Jahren endlich mal gekommen, dass man das jetzt sozusagen dann ins Spiel integrieren kann und nicht ständig zählen muss. Das ist sehr schön.
Ja, also für die Hörerinnen und Hörer, Outpost ist von 1991. Es ist kein Wunder, dass der Autor schwer zu erreichen war nach 33 Jahren. Sind ja nicht alle so lange im Geschäft wie du. Du bist jetzt sehr schnell drüber gegangen über die drei Titel, die du da hast. Fischen, hast du gesagt, ist ein Stichspiel. Nee. Damit haben wir den Kernmechanismus auch schon geklärt. Was macht denn den Spielreiz aus bei?
Ja, Stichen ist halt erstmal, das fängt relativ grundlegend an. Es gibt keinen Trumpf, es gibt nur Farbbedienzwang, und höchste Zahl in der ausgespielten Farbe kriegt das. Das heißt, es fängt relativ langweilig an. Aber die Stiche, die ich kriege, die Karten zählen jeweils einen Punkt, aber ich muss mit den Karten, die ich da bekommen habe, die mische ich, und da ziehe ich meine nächste Hand von. So. Das heißt, dadurch ändern sich die Kartenhände immens, und die Personen, die weniger Stiche bekommen haben, also weniger Karten haben, als sie für die nächste Hand brauchen, die bekommen dann von einem neuen Stapel tolle neue Karten, also bessere Karten. Da sind dann auch Trumpfkarten drin, Bojenkarten, also besondere Karten und höhere Karten. Das heißt, wenn am Anfang sozusagen die höchste Karte eine 10 ist, dann kann es sein, dass ich plötzlich die 11, 12 oder sowas habe, und die 10 haben, kriegen damit eben dann keinen Stich mehr. Das heißt, wenn ich am Anfang viele Punkte mache, dann werde ich in den folgenden Runden nicht mehr viel Stiche machen können, also weniger Punkte machen. Und die wenig gemacht haben, kriegen dadurch bessere Karten und mehr Punkte. Das heißt, es gleicht sich so ein bisschen aus, und man muss im Verlauf des Spiels über die 8 Runden, die gespielt wird, gucken, wann man wie angreift, ob man auch mal einen Stich einfach sausen lässt und sagt, nee, den will ich gerade nicht, weil ich eher in der vorletzten Runde tolle, viele neue Karten haben will, damit ich in der letzten Runde das Bombenblatt habe. Oder ich versuche schon so viele Punkte im Verlauf des Spiels zu machen, die anderen versuchen alle, mir ihre Stiche zu geben. Das heißt, ich habe so einen Vorsprung, dass sie mich am Ende gar nicht mehr einholen können. Auch das ist möglich. Also darum geht's. Es geht darum, über diese 8 Runden hinweg zu gucken, wie verteile ich wo, ne, und wem gebe ich die Punkte oder wem gebe ich auch mal, man kann auch mal so ein paar Minuspunkte in den Stich reinwerfen. Wo sind sie am besten aufgehoben? Wen muss ich stoppen? Und um am Ende dann eben ja knapp zu gewinnen. In allermeisten Fällen läuft das knapp ab.
Super, das holt mich als Stichspiel-Fan natürlich total ab. Ich fand auch letztes Jahr FTW schon sehr, sehr gut. Steht FTW jetzt eigentlich for the win oder nicht?
Oder nicht. Also, nein, es ist schon FTW, es fängt mit F an und es ist schon eine Abkürzung für for the win, aber FTW mit Fragezeichen, Ausrufezeichen assoziiert was anderes, weil FTW nie mit Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Und kommen wir noch kurz zu Freie Fahrt. Ich glaube, bei Funkenschlag können wir davon ausgehen, dass alle das Spiel kennen, aber bei Freie Fahrt ist es ja möglicherweise nicht so. Das ist denn da der Kernmechanismus? Es geht um Eisenbahn, das ist klar.
Ja. Ja, es ist, ich bin schon auch langer Fan von Eisenbahnspielen und auch langer Fan von Pick up and Deliver, das heißt irgendwie Aufträge erfüllen. Und bei Freifahrt geht es halt schon genau darum, ein Eisenbahnnetz zu bauen und dort Aufträge zu erfüllen. Das heißt, es ist eben nicht nur ein Netz bauen, sondern auch das Benutzen, also wie bei der Empire Builder Reihe und von daher, dort gibt es halt Aufträge, da gibt es halt Städte und der Clou ist, dass diese Städte, da werden immer 3 von gezogen und die obere Stadt ist ein, sozusagen ist die Startstadt für einen Auftrag für die mittlere Stadt oder die mittlere einen Auftrag für die unterste Stadt und diese Aufträge liegen halt für alle aus in einem Pool und wenn einer halt den ersten nimmt, dann verfällt die dritte Karte, weil die beiden Karten ja den Auftrag festmachen und dann nimmt man sich teilweise eben schon die gegenseitig weg. Und wenn er jetzt nur einen Auftrag lege, was weiß ich, jetzt von Bremen nach Berlin oder so, dann und ich bin in der Nähe von Bremen, dann wäre klar, dass ich den kriege. Aber wenn da Bremen, Berlin, Berlin, Athen liegt, dann kann es sein, dass der nahe Berlin ist, mir den Berlin, Athen wegnimmt. Und dadurch, dass da 6 Spalten liegen, ist es halt interessant zu gucken, wann man welche Aufträge nimmt. Gleichzeitig muss man aber auch an seinem Netz bauen, weil man kann die Strecken der anderen nutzen, das kostet aber eine Münze und man hat nur 5 davon und die sind auch noch Siegpunkte am Ende des Spiels wert. Das heißt, ich könnte sozusagen die Strecken der anderen nutzen, aber wenn ich keine Münze mehr habe, dann bin ich darauf angewiesen, selber Strecken zu bauen, was auch geht, aber dann falle ich zurück. Wenn natürlich andere mir Münzen geben, indem sie meine Strecken nutzen, dann geht das hin und her. Also das heißt, ich kann mich auch mit anderen Leuten einigen. Und die Strecken, die ich einmal genutzt habe, sind für alle offen. Das heißt, die werden verstaatlicht. Das heißt, ich hoffe natürlich auch, dass die anderen schnell die Strecken anderer nutzen, damit ich sie auch nutzen kann. Also die Aspekte sind da alle mit drin. Ist trotzdem auf Familienspielebene eigentlich ganz gut begreifbar und schnell spielbar, wenn halt die Übersichtlichkeit da ist. Und die ist ja jetzt gegeben mit der US-Version.
Zumindest für die Amerikaner und für uns
bleibt ja immer noch die deutsche Version. Ja, gegeben, weil die Farben sind jetzt, die Karten sind jetzt farbkodiert mit Symbolen, auch für Farbsehschwächen, also mit Symbolen versehen und zugegeben, amerikanische Topologie ist auch als Rechteckform einfacher als die europäische. Muss man so etwas netter. Europäischen Städte ist ein bisschen komplizierter, weil ja oben Skandinavien und Britannien keine Verbindung haben und Italien unten dann auch nur mal kurz mit einer Fähre nach Griechenland rüber, aber da hinten nach Spanien rüber, da gibt es dann ja auch keine. Und die USA ist halt mehr ein Rechteck. Wenn es damit Florida eine Ausnahme gibt, aber ja, da kann man irgendwie, da kriegt man einen besseren Dreh hin. Das lässt sich irgendwie besser verarbeiten.
Und das Thema ist tagesaktuell, das muss man auch mal rausheben. Bei dem Problem, die Deutsche Bahn im Moment hat, in der gleichen Art und Weise.
Ja, gleichzeitig ist es ja sogar so, dass die Amerikaner jetzt ja auch ernsthaft drüber nachdenken, ob sie nicht auch mal Eisenbahnen bauen. Also wieder. Ne? Nachdem sie die ja irgendwie vernachlässigt haben. Also
ja, damit machen wir einen Schulterschluss zu einem Titel, der letztes Jahr rausgekommen ist, aber nicht bei euch. Deswegen reden wir da nicht weiter drüber. Und wenn ich jetzt gar keine Zeit mitbringen sollte, was darf ich denn auf gar keinen Fall verpassen bei euch? Wenn ich nur einen Titel angucken kann.
Das ist schwer zu sagen.
Also, ich renne vorbei am Stand und kann nur auf einen schnell drauf gucken. Was nehme ich mit oder was gucke ich mir an?
Ich würde Fischen mitnehmen, einfach weil es das Neue ist. Ne? Weil das einfach ja, und weil man das einfach schnell mit hinnehmen kann und dann auch irgendwie unterwegs spielen kann.
Und kostentechnisch ist es wahrscheinlich.
Kostentechnisch wäre das auch. Deswegen müsste ich als Verlag natürlich Funkenschlag Outpost empfehlen. mehr Geld verdiene. Und ja, also ich finde, Funkenschlag Outpost hat eine hohe Eigenständigkeit. Es hat noch eine höhere Eigenständigkeit als die ersten Funken damals, weil es eben über diese Outpost-Karten Technologien mit reinbringt und völlig neue Aspekte reinbringt, dass man da Funkenschlag nochmal neu sehen kann. Aber als Funkenschlag-Fan sofort Outpost zugreifen, natürlich.
Habt ihr auch ältere Titel noch dabei am Stand?
Wir versuchen das möglichst immer noch viel zu machen, aber wir haben jahrelang das immer gemacht, dass wir alles mitgeschleppt haben, aber das war wirklich, da war der Aufwand dann irgendwann größer als der Nutzen. Und deswegen nehmen wir natürlich die Sachen vom letzten Jahr noch mit und dann eben ausgewählte Titel. Ich meine, wenn wir jetzt einen Funkenschlag-Outpost machen, müssen wir natürlich auch einen Funkenschlag haben. Und wir haben ja auch noch eine Funkenschlag-Erweiterung, die Bremen-Manhattan, habe ich ja noch gar nicht erzählt. Genau, die gibt es natürlich auch noch. Und dann braucht man natürlich auch, wenn man eine Erweiterung zum Spiel macht, sollte das vielleicht auch da stehen. Ich weiß gar nicht genau, auf was wir uns geeinigt haben. Das ist immer so ein bisschen der Kampf und mit dem Messestand, der den Messestand organisiert, immer so, ja, aber ich würde schon gern noch den und den Titel auch haben. Ja, wird der Stand voll? Ich so, ja, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber im Endeffekt, eine gewisse Auswahl ist da.
Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Ich habe auch viel Interessantes gehört. Ich bin mir auch sicher, dass ich am Stand vorbeigucken werde, um das eine oder andere Spiel dann doch mitzunehmen. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg zur Messe geben möchtest?
Ja, ich weiß nicht. Die Messe ist die Messe. Also ich meine, es ist so, man fährt dahin und hat viele Eindrücke. Ich bin ganz froh, dass ich mich vorher inzwischen mehr informieren kann als früher, dass ich da meine Listen mitgebe. Ich bin natürlich sehr auch mit Boardgame Geek verbunden, weil ich die Leute auch persönlich kenne. Und da gehe ich natürlich den Messe-Preview durch und mache das jetzt auch brav schon, weil wenn man das zu spät macht, dann hat man plötzlich eine Liste von 800, 900 Spielen und sagt, ja, wo soll ich anfangen? Und ich bin natürlich täglich, wenn da neue kommen, denke ich mir so, ach, schön, die arbeite ich mal schnell ab und gucke die durch. Das ist so mit den kleinen Happen, weil als großes, ne, also da, wenn man wirklich konzentriert sich gucken will, was man auf der Messe haben will, auf der anderen Seite, es gibt so viel Schönes und es gibt aber auch inzwischen natürlich auch die Chance, alles auch später noch zu bekommen. Also dieser Wahnsinn irgendwie wild jetzt irgendwo anzustehen. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie auch was war das? 12-Chip-Trick, das auch so schwer zu kriegen war, habe ich jetzt auch irgendwo bestellen können. Und dann habe ich es halt, ob ich da ein paar Euro mehr ausgebe, ist mir dann auch egal, weil ich persönlich auch sage, naja gut, wenn ich eine halbe Stunde auf der Messe anstehe, dann muss das Spiel schon deutlich günstiger sein, damit sie es gelohnt hat. Also von naja. Und es ist so viel raus und es ist so viel, dass, also man muss ein bisschen diese Ruhe bewahren, dass, meine, irgendwann haben mir die Gordon-Brüder, ja, die Lamont-Brüder Gordon auch mal gesagt, der hat es noch nie bereut, ein Spiel zu kaufen, aber jetzt schon mal bereut, ein Spiel nicht zu kaufen, aber inzwischen ist es so, es ist so viel und man kann auch mal ein bisschen Ruhe bewahren, weil die Sachen, die wirklich gut sind, kommen dann auch noch bei meinem europäischen Verleger raus, weil die allermeisten Sachen, die man verpasst, sind dann auch nicht so toll.
Ja, das stimmt. Man verpasst alle höchstens irgendwie ein bisschen Gimmicks, die es noch dazu gab, aber ja. Man mehr kann eigentlich nicht passieren, hast du recht. Ja. Und ich meine, die Messepreise sind ja sowieso so, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass man Schnäppchen macht auf der Messe, zumindest nicht bei den Neuheiten.
Nee, also wir orientieren uns auch schon so an den günstigen Versendern, weil wir einfach denken, ja, das ist der Preis, den das Spiel hat und es ist jetzt natürlich nicht der gut sortierte Fachhandel. Der Preis muss höher sein, weil die Leute halt einfach ihren Laden haben, ihre Miete haben und ihr Personal bezahlen müssen. Das ist völlig verständlich, dass die mehr nehmen müssen. Und
auf der Messe finden wir nicht den UVP bei euch, sondern angepasste Preise schon.
Ja, das war schon immer so. Also wir haben immer schon Messepreise gehabt.
Es ist keineswegs selbstverständlich, deswegen frage ich das mal nach. Es sind ja, also die Hörerinnen und Hörer sind ja nicht alle unbedingt so gut mit 2F vertraut wie ich. Und ja. Deswegen wollte ich es nochmal raus.
Nein, ich habe das schon immer so, also das heißt schon immer. Also ja, ich habe ja immer schon auf den Handelspreis kalkuliert und habe dann immer irgendwas runtergegangen vom Preis, um auf den Messepreis zu kommen. Das hat genau diese Gründe, dass jetzt rein, ja, dass ich A natürlich gucken will, dass die Leute das auch bei mir kaufen und nicht dann sagen, ja, bei dem Versender, dann bestelle ich es doch gleich hier und dann habe ich es, dann bestelle ich es doch und dann habe ich es noch am Messe geliefert zu Hause liegen. Das heißt, ich den Anreiz zu haben, weil Leute vergleichen ja schon die Preise. Und der Händler vor Ort findet es ja auch nicht schlimm. Also zumindest habe ich mit denen geredet, dass das, wenn ich jetzt nicht Dumping mache, ne, wenn die jetzt nicht kommen und sagen, oh, aber da habe ich jetzt die Hälfte bezahlt, das wäre natürlich entsetzlich, sondern dass das eben im Rahmen liegt. Und den Rahmen zu finden hat jahrelang gedauert, aber ich glaube, da bin ich.
Super. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit.
Ja, gerne.
Ich wünsche dir noch eine super Messevorbereitung. Wir haben ein bisschen früher aufgenommen. Die Folge erscheint jetzt in den ersten zwei Wochen vor der Messe, bei den letzten zwei Wochen vor der Messe. Und ich freue mich schon, dann bei euch vorbeikommen zu können.
Ja, rein. Danke.
Das war eine Sendung aus dem Biepel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biepel.de.